Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich darf heute als meine neue Gesprächspartnerin Alex begrüßen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich bin ganz neugierig. Wir wissen ja beide nicht so richtig, wo uns das heute hinführen wird. Und deswegen ist es auch immer ja eine kleine Wundertüte, die uns beide erwartet. Und damit freue ich mich, dass wir jetzt einfach loslegen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich bin auch schon sehr gespannt, liebe Sarah.
Dann lass uns direkt mit der ersten Frage starten. Und das ist die Frage, die die HörerInnen schon ja immer als erste Frage kennen. Du wirst sie auch schon öfter gehört haben, dir vielleicht auch selber gestellt haben. Und das ist die Frage, wer bist du?
Ja, das ist, wenn man automatisch antwortet, was wir diesmal nicht tun. Eine Umstellung, sage ich jetzt einmal. Haben wir natürlich vorher Gedanken gemacht, aber die einfachste Antwort auf diese Frage würde in meinem Fall lauten, ich bin viele, von der Virginia Satir.
Ah ja, Für Menschen, die sie nicht kennen und die nicht wissen, was gemeint ist, ich weiß es natürlich, aber für die, die es nicht wissen, vielleicht kannst du das noch ein bisschen mehr erklären, was das bedeutet und was das vor allen Dingen auch für dich bedeutet.
Das kommt aus der Systemik und es bedeutet eigentlich für mich, dass wir alle aus sehr vielen Teilen der Persönlichkeit bestehen. Und in meinem Fall ist das auf jeden Fall zutreffend, vor allem auch in all meinen Rollen. Also ich bin wirklich viele und ich habe sehr viele Rollen in meinem Leben.
Und das ist ja auch, damit sind ja auch nicht nur die Rollen gemeint, sondern auch die Persönlichkeitsanteile. Und vielleicht magst du mir ein paar, sag mal, wir haben ja liebsame Persönlichkeitsanteile, die wir gern haben. Und dann gibt's vielleicht so unliebsame Persönlichkeitsanteile. Vielleicht magst du davon ein paar von dir vorstellen.
Ja, also ich bin sehr wissbegierig. Ich mach gern viele Dinge gleichzeitig. Ich bin sehr empathisch. Ich habe sehr viele empathische Persönlichkeitsanteile. Manchmal zu viele. Grenzen setzen war immer mein Problem. Oder auch, wie soll ich sagen, nicht zu viel für andere tun oder mich dabei vergessen. Ich möchte am liebsten, dass es allen gut geht. Also Harmonie ist mir besonders wichtig. Und ich habe aber auch so Anteile, die, wie soll ich sagen, also ich bin sehr stur, was ja, also ich sage immer, Schwächen sind ja übertriebene Stärken. Also das, was an stur positiv ist, ist ja, dass man dann wirklich einen Antrieb hat und Sachen weiterbringt. Und wenn man es dann übertreibt sozusagen, wird es halt dann ein bisschen kritisch. Ich bin gern pünktlich, meistens bin ich überall zu früh. Und ich habe große Sympathien für Menschen und Tiere, also für beides. Es spielt beides in meinem Leben eine sehr wichtige Rolle. Und ich habe lange Zeit in meinem Leben Kritik schwer vertragen, weil ich immer sehr bemüht war, es allen recht zu machen. Das ist auch dieser Antreiber, den man mit sehr viel Empathie eben hat. Mittlerweile kann ich das ganz gut. Was habe ich noch für Anteile in mir? Ja, ganz viele. Ich habe sehr viel Mutteranteile in mir und lebe ich auch aus. Ich liebe die Natur. Also alles, was mit der Natur zu tun hatte, da kann ich mich verlieren. Also in Pflanzen, in Stimmungen, in Sonnenuntergängen, in allem, was die Natur so bietet. Und ich lebe auch gern im Einklang mit der Natur. Das heißt also, in meinem Leben spielt die Natur eine große Rolle, ob jetzt Winter oder Sommer. Also ich richte mich danach, muss ich mich auch in großen Bereichen. Und das ist auch wunderschön, dass man da noch so mitgehen kann mit der Natur. Ich finde immer schade, wenn das Menschen gar nicht so mitbekommen. So diese Tagesrhythmen und das, was man tut, den ganzen Tag über auch ein bisschen nach der Natur zu richten.
Vielleicht magst du das noch ein bisschen weiter ausführen, was die Natur ganz explizit für dich bedeutet, also welche Bedeutung hat sie und was heißt es für dich ganz explizit, dich nach der Natur auch zu richten? Du hast schon gesagt, auch nach den Jahreszeiten zu richten.
Mhm. Was bedeutet Natur für mich? Ja, eigentlich alles. Also ich bin ein sehr geerdeter Mensch. Natur ist das, was wir leider ziemlich zerstören, sagen wir es mal so. Ohne Natur wären wir nichts, sage ich jetzt mal so. Also jede Pflanze, jedes Tier, ja, jedes Wetter, es hat alles irgendwie etwas mit uns auch zu tun und wir sind sehr eng mit der Natur verbunden, auch wenn wir es teilweise nicht wahrhaben wollen. Und es ist mir besonders wichtig, dass die Natur so gut so bleiben kann, wie sie ist oder vielleicht noch besser. Also ich bin ein Fan von nicht verbauen und rückbauen sozusagen. Also es gibt ja jetzt ganz schöne Aktionen, habe ich erst wieder in der Zeitung gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht, das Bundesland, aber ich glaube, es war Oberösterreich, wo riesige Lagerhallen abgerissen werden und das wieder quasi renaturiert wird. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Also dieses alles zubetonieren und noch mehr Fläche schaffen, wo wir eigentlich eh schon so viel Fläche haben. Und da knüpft sich ja vieles an, da knüpft sich auch die Wohnungsnot an und so weiter, wenn man bedenkt, wie viele Wohnungen leer stehen, die eben nicht weitervermietet oder weitervergeben oder weiterverkauft werden. Und auf der anderen Seite wird wieder weiter zubetoniert, damit man Wohnfläche schafft. Das sind so die Sachen, die ich nicht ganz verstehe. Und ich liebe den Kreislauf der Natur, dieses Beobachten, wann nach dem Winter die ersten Blumen rauskommen, wann die Äpfelbäume blühen, wann die Rosen aufgehen. Das ist alles wunderschön und welche Fruchtsaat gesetzt wird und wie die Bauern zu welcher Zeit was machen, da bin ich eben total verbunden. Und es ist für mich auch, also im Winter, wenn dann so diese bei uns gibt es ja noch Schnee, nicht so viel leider in den letzten 2 Jahren, davor war es mehr. Aber wenn sich so der Schnee über das Land legt, wo dann viele Arbeiten auch von den Bauern nicht mehr möglich sind und auch von mir nicht mehr möglich ist, diese Ruhe, die dann einkehrt, also das ist eine ganz eigene Ruhe und eine ganz eigene Stimmung, das finde ich wunderschön. Und diese Zeiten so wie Frühling und Herbst, wo einerseits alles aufblüht und andererseits alles wieder geerntet wird, sind sicher meiner Meinung nach die schönsten Zeiten im Jahr. Der Sommer ist jetzt mittlerweile durch diese Klimaveränderung, sage ich jetzt einmal, schon sehr extrem, auch auf 1000 Meter Seehöhe bei uns. Mhm. Das heißt, wir haben Temperaturen, die wir vor ein paar Jahren noch nicht gehabt haben. Mhm. Und das wird dann halt schon zum Teil ungemütlich, sage ich jetzt mal. Also da ist man dann schon froh, wenn man irgendwo ein Wasser in der Nähe hat. Mhm. In unserem Fall nur einen Brunnen, aber ja. Also dieses Mitgehen mit der Natur ist schon was Besonderes, finde ich. Und das tun manche Menschen zu wenig, glaube ich. Also dieses Gespür noch, was ist wann wichtig oder was blüht wann oder wenn man jetzt nicht gerade Allergiker ist. Die wissen das relativ genau, wann was blüht. Aber ansonsten meine ich jetzt, also wirklich, da hängt viel dran, auch von der Nachhaltigkeit her, was kaufe ich ein, welches Gemüse hat jetzt Saison und muss nicht von irgendwo, keine Ahnung, irgendwelche neue modische Frucht kaufen, die weiß ich nicht, wie viele Kilometer hinter sich hat, damit ich irgendwas Besonderes genieße. Ich glaube, wir haben genug Lebensmittel, die alles drin haben, was wir brauchen.
Wie ist dein Blick in die Zukunft?
Bezogen jetzt auf die Natur oder generell?
Ja, du hast auch schon auf die Natur und du hast auch schon angesprochen, das Klima verändert sich, du beobachtest das auch in deiner Umgebung. Wie ist dein Blick so in die Zukunft?
Ja, ich glaube, dass wir unserer Jugend nichts Gutes tun, wenn wir so tun, als ob nichts wäre. Ich glaube schon, dass da viel mehr getan werden muss, um wenigstens das noch zu erhalten, was man jetzt noch haben. Also es sind ja sehr viele Arten vom Aussterben bedroht. Und wenn wir so weitermachen, werden es halt immer mehr werden. Abgesehen jetzt von der Luftqualität und vom Klima generell. Und die Zukunft hängt eigentlich von uns ab, weil es gibt so viele Spalten jetzt in der Bevölkerung. Also es gibt nicht mehr schwarz oder weiß oder für etwas oder gegen etwas. Es gibt diese Mitte, habe ich das Gefühl, gibt es nicht mehr. Also es gibt nur, ich glaube zum Beispiel an die Klimaveränderung oder ich glaube nicht an die Klimaveränderung. Ja, also das ist eine Entwicklung, die finde ich wirklich extrem und wirklich schlimm.
Ja.
Also was erhoffe ich mir von der Zukunft, dass es wieder mehr Mitte gibt und dass es wieder mehr Miteinander gibt und dass die Leute sich mehr einander zuhören, ja, also wirklich zuhören, aktiv zuhören, wie es so schön heißt. Also nicht nur einfach irgendwas sagen und eine Antwort drauf geben, sondern auch wirklich das wahrnehmen, was der andere sagt und nicht gleich dagegen sein, sondern mal für sich selbst zu hinterfragen, kann das stimmen, kann es auch stimmen, auch wenn ich eine andere Meinung habe. Und ich glaube, dass da gehört ganz viel dazu, dass sich da was ändert. Und von der Politik her ist es ja so, dass es dieser Keil ja immer mehr hineingetrieben wird. Also es ist ja in allen Bereichen so. Es ist wurscht, ob es um den Glauben, sage ich jetzt einmal, der Klimaveränderung geht oder politische Gruppierungen. Es ist in jeder Hinsicht zeichnet sich das ab, dass diese Spaltung immer größer wird. Und das, meiner Meinung nach, hat es so extrem angefangen mit Corona. Am Anfang habe ich noch gedacht, dass es wird etwas sein, was die Menschheit ein bisschen mehr vereint. So hat es am Anfang auch ausgesehen. Da haben alle so irgendwie so miteinander und da war es ja so wirklich ganz am Anfang so ein, ja, für mich ein Gefühl, dass das funktionieren kann von der Bevölkerung her. Also dass wir zusammenhalten und dass wir da gemeinsam durchgehen. Und es ist ja dann eigentlich immer schlimmer geworden mit diesen Lagern. Ich sage jetzt auf der einen Seite mit unter Anführungszeichen die Schwurbler-Ecke und auf der anderen Seite die alles wissen sozusagen und es gab kein Dazwischen oder es ist ja auch heute noch. Und jetzt wird das auch im Nachhinein noch sehr extrem, ne? Von den Impfungen her. Also es war ja damals schon schlimm genug, aber jetzt ist es so, dass es da zwei sehr große Lager sind, auch was ich so in den sozialen Medien verfolge. Jetzt werden die Impfungen und die Impfschäden und alles verunglimpft und auf der anderen Seite die halt nicht verunglimpfen und es gibt keine Mitte. Also auch da sieht man das, aber es ist wirklich in allen Belangen so. Ich glaube, ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass es mehr Miteinander gibt, mehr Zuhören gibt und wirklich ein Hinterfragen seiner eigenen Meinung. Ja, ich kann meine Meinung ändern, wenn ich neue Tatsachen weiß. Und was sind Tatsachen? Das ist ja gerade bei Corona sehr schön hervorgegangen, dass es schwierig war, wirklich Tatsachen herauszukristallisieren. Was ist wahr? Was ist eine Vermutung? Ja, und da ist es ja schon schwierig, ja. Wer hat Recht? Wer hat wissenschaftlich Recht? Was ist richtig? Das kann da keiner sagen. Das kann da auch heute keiner sagen. Und ich bin froh, dass ich damals nichts entscheiden habe müssen. Also, wenn ich mich da in die Personen der Politiker reinversetzen würde, also das, keine Ahnung.
Und ich finde, das, was du ja gerade angesprochen hast, das trifft ja auf viele Lebensbereiche zu, dass es keine Tatsachen gibt. Das ist ja auch wieder was sehr Systemisches, der Konstruktivismus, der sagt, es gibt, jeder hat seine eigene Realität, seine eigene Wirklichkeit. Und was glaubst du, woran liegt es, dass es Menschen vielleicht zunehmend schwerfällt, sich gegenseitig zuzuhören, vielleicht auch ein bisschen flexibel in der eigenen Meinung zu sein oder auch mal die Meinung zu ändern? Was glaubst du, warum spitzt sich das immer mehr zu oder geht auseinander und es gibt diese Mitte nicht, wie du sie gerade beschrieben hast?
Ja, das ist schwer zu sagen. Es ist einerseits sicher im Moment jetzt was sehr, sehr ausschlaggebend dafür ist sicher mal die wirtschaftliche Lage. Also ich bekomme von vielen mit, dass es ihnen zurzeit nicht so gut geht. Und in Zeiten, wo man jetzt nicht, seine Grundbedürfnisse richtig gut decken kann und noch ein bisschen Luft nach oben hat, um sich Sachen zu gönnen, die man sich gern gönnen würde, dass man da sicher leichter in Randmeinungen kommt, als wenn es in einer Zeit ist, wo man wirtschaftlich gut dasteht, sagen wir es einmal so. Das ist das eine. Und das zweite ist auf jeden Fall die sozialen Medien. Und da aus einem folgenden Grund, wenn ich mir anschaue, also gerade bei den Kindern auch, wenn ich mir bei meinen Kindern anschaue, wenn sie nach einem gewissen Thema oder irgendwas liken, ja, was ihnen gefällt, ein Video, eine Meinung, irgendwas, ja. Und dieser Algorithmus schafft es ja, dass wir wirklich nur mehr solche Sachen ausgespielt bekommen. Das ist jetzt was, wenn ich mich persönlich beruflich für ein Thema interessiere, ist das wirklich super gut, ja, weil dann kriege ich nur mehr solche Sachen ausgespielt und kann dann ganz viele Meinungen miteinander vergleichen. Im Fall von einem Kind oder von jemandem, der leicht beeinflussbar ist, ja, ist das natürlich irgendwann dann, besteht dessen Welt nur mehr aus diesem Algorithmus, aus dem, was ihm dann immer wieder ausgespielt wird. Ja. Und man kommt dann leicht in diesen in diesen Glauben rein, es ist nur mehr das, ja. Wenn ich den ganzen Tag jetzt nur von einer Seite, sage jetzt einmal, berieselt wäre mit irgendwelchen Meinungen oder Tatsachen unter Anführungszeichen, ja, dann nehme ich das als gegeben an, dann ist das meine Wirklichkeit. Und ich glaube, dass die sozialen Medien da sehr, sehr viel Einfluss darauf haben. Mhm. Auch wenn man sich die Entwicklung anschaut, wann diese Lagerspaltungen so angefangen haben. Und das deckt sich ja sehr schön. Und das gleiche Thema haben wir ja leider auch mit Terrorismus. Ja? Mhm. Wenn ich mich irgendwie in diese Richtung interessiere, dann kriege ich solche Sachen ausgespielt. Und wir wissen ja, wie viel Radikalisierung heutzutage schon über TikTok und Co. Gang und gäbe ist. Und das ist unglaublich, was da abgeht. Und das ist erschreckend, meiner Meinung nach. Und ich nutze die nur sozialen Medien selbst, aber es sollte wirklich mehr kritischer hinterfragt werden. Und ich finde diese Entwicklung ja nicht so schlecht, die langsam kommt, dass man aber erst den Jugendlichen erst ab einem gewissen Alter überhaupt erst Zugang geben kann, ja. Weil sie meiner Meinung nach diese Kritik selber nicht aufrecht erhalten. Also sie schauen nicht mit einem kritischen Auge hin, sondern sie nehmen das gar nicht wahr.
Ja. Und du hast es vorhin schon angesprochen, als wir über die Natur und über das Klima gesprochen haben. Da ging es auch darum, naja, die jüngere Generation, die muss jetzt auch was tun. Die wird ja auch sehr in die Verantwortung genommen, dann die sozialen Medien. Wie schaust du in die Zukunft für deine Kinder und was macht dir da Gedanken und wie versuchst du sie zu begleiten? Weil ich aus meiner Perspektive habe so das Gefühl, da lastet auch eine enorm starke Verantwortung. Also jetzt so die nachfolgenden Generationen, die müssen das jetzt alles richtig machen, die müssen das irgendwie anders machen, bekommen irgendwie in der Grundschule schon mit, wie man Müll trennt, was man alles für die Natur tun kann. Und manchmal denke ich so, puh, ich finde es schon ganz schön viel, was auf diesen kleinen Schultern lastet. Und dürfen wir den Kindern nicht auch ein bisschen Unbeschwertheit lassen? Also es ist manchmal so, ich habe das Gefühl, die bekommen da so eine Bürde. Also wir haben es nicht gemacht, aber jetzt macht ihr mal. Wie siehst du das?
Ja, da bin ich ein bisschen gespalten, muss ich sagen. Also einerseits ist natürlich sehr viel Last auf den Kindern, ungefragterweise. Das ist also wirklich etwas, was man ja auch merkt, also die psychischen Erkrankungen bei den Kindern steigen massiv. Hat auch mit Corona zu tun und dem ganzen Wirbel rundherum, ja. Mhm. Dieses wirklich von ihrer Peer Group quasi wegzunehmen und zu sagen, ihr müsst jetzt zu Hause bleiben und so, es hat ganz, ganz viel mit ihnen gemacht. Das ist das eine, was mich tröstet, so verschrien die Generation Z und Alpha im Vorhinein war, also die letzte Jugendumfrage von E3 war sie, glaube ich, die hat mir sehr gut gefallen. Da waren wirklich Sachen dabei, die mich positiv überrascht haben. Und auf der anderen Seite ist es so, weil du jetzt gesagt hast, was wir nicht gemacht haben und sie jetzt machen sollen, da würde ich schon sagen, also ich bin sehr gerne eine Vorbildfunktion. Ich zeige meinen Kindern sehr gerne, wie man spart, wie man auf die Natur aufpasst und was man alles machen muss. Und ich glaube nicht, dass wir nichts gemacht haben. Ja, also wir haben zu wenig gemacht, ja. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn ich jetzt nicht nur bei meinen, sondern wirklich bei Jugendlichen schaue, also so oft wie die das Handy wechseln und ein neues Handy allein brauchen, ja, da frage ich mich dann schon, wie viel Ressourcen gehen da drauf? Mhm. Und wie viel Abfall, unter Anführungszeichen, und zwar blöden Abfall, sie produzieren damit. Mhm. Und das sind schon Sachen, da müssen sie schon ein bisschen umdenken noch. Mhm. Also das haben wir, also meine Generation zumindest, nicht gemacht, ja.
Also, weil wir aber auch nicht die Möglichkeit hatten. Also es war auch ein bisschen überspitzt gesagt, dass wir nichts gemacht haben. Und gleichzeitig wachsen sie natürlich in einer ganz anderen Konsumgesellschaft auch auf, wo ich manchmal vor dem Käseregal noch stehe und denke, so, ich bin völlig überfordert, weil es viel zu viele Sorten gibt. Ist das ein Normalzustand? Und ich glaube, also woher kommt das? Vielleicht wird das auch ein Stück weit vorgelebt. Das ist eine Gesellschaft, in der sie aufwachsen. Und genau, es sind so viele Themen manchmal. Ich weiß nicht, wie du das bei deinen Kindern vielleicht beobachtest, was du da konkret siehst. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir müssen oder wir sollten vielleicht ein bisschen aufpassen, die jüngere Generation nicht in allem zu überfordern und zu sagen, ihr müsst jetzt auf alles und jeden und alles, was es so gibt, drauf achten. Mhm. Also, dass es auch nach das, was du gesagt hast, dass es auch nach Spaß machen darf, auf die Natur zu achten oder sich mit der Natur verbunden zu fühlen, dass es nicht so eine Pflicht wird und so eine Verantwortungsschelte.
Na, genau. Also ich für meinen Teil, ja, habe wirklich versucht, meinen Kindern einfach vorzuleben, wie wichtig das alles ist. Und ich was, auch was den Abfall betrifft oder was das Kochen betrifft oder was das Einkaufen betrifft. Und ich glaube, man kann es nur vorleben und ihnen immer wieder sagen, warum, was, wie. Warum mache ich das so oder warum würde ich gern, dass ich das, dass ihr das so macht oder wie auch immer. Dieses Mitgeben und dieses Beziehung aufbauen mit der Jugend ist ganz wichtig. Was sie dann damit letztendlich machen, ja, das sollte ja ihr Ding sein. Aber ich merke es dann schon, dass sehr viele Sachen davon Früchte tragen. Also das freut mich dann immer sehr innerlich, weil sehr viele Sachen dann wirklich gut laufen. Also wo sie, wo du merkst, sie machen sich Gedanken, sie machen sich politisch Gedanken, sie machen sich Gedanken über die Umwelt, sie machen sich Gedanken, wie sie mit dem Zug wohin kommen und so. Also das freut mich wirklich. Und es lastet wirklich sehr viel auf ihnen. Und sie haben, glaube ich, aber trotzdem jetzt nicht wirklich Angst. Also ich habe mir von der Studie, die war ja für mich recht wichtig, um zu wissen, wie tickt jetzt wirklich die Jugend, ja. Und da war eigentlich sehr viel Positives nach vorne schauen auch drinnen. Und das hat mich wirklich positiv überrascht, weil ich habe das eigentlich schon, nachdem wirklich sehr viel am Brennen ist, sozusagen jetzt sehr positiv überrascht, ja. Und ich glaube, dass das eine ganz tolle Generation ist und wird. Also die ich jetzt schon sind, jetzt natürlich. Und Generation Alpha ist, die haben alle eine andere Rolle, als wir sie hatten. Und das ist ihre Rolle. Wir hatten eine Rolle, sie haben eine Rolle. Hat jetzt nichts mit Aufzwingen zu tun oder dass sie das tun müssen oder sonst irgendwas, aber sie haben halt einfach aus der Entwicklung eine gewisse Rolle, die sie erfüllen oder erfüllen werden. Und das tun sie gut. Ja, sie sind auch ein bisschen ein Gegenpol. Ja, also man sieht ja jetzt schon dieses, dass mehr Betonung auf dieses Work-Life-Balance ist. Und wir haben das ja angefangen, ja, oder die Generation nach uns hat das angefangen. Aber sie meinen es jetzt ernst, ja. Sie sind bereit zu arbeiten, sie wollen gern arbeiten, aber sie wollen gern leben, ja. Und das sind Sachen, die deswegen so extrem für uns sind, weil wir genau das Gegenteil gelebt haben. Bei uns war Arbeit, 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 ja. Und da kommen auch diese Generationskonflikte jetzt her. Und da muss man es auch wieder so einen Mittelweg finden, ja, wie man sagt, okay, ja, sie wollen arbeiten, sie sind gut in dem, was sie tun. Sie stellen schon Forderungen, die wir uns nie getraut hätten. Und das ist gut so, ja, das ist ihre Rolle, das ist ihre Aufgabe. Und ja, Konflikte sind immer vorprogrammiert, das war bei allen Generationen, also das kommt immer wieder dazu, dass durch diese neuen Rollenvergaben, da muss es einfach ein bisschen knistern und knattern. Das ist okay. Und aber ich glaube, dass sie das großartig machen werden.
Und du hast gerade Generationskonflikte angesprochen. Welche Generationskonflikte siehst du? Vielleicht auch welche, die du zwischen dir und deinen Kindern siehst?
Ja. Generationskonflikte in dem Sinn, dass sie wirklich dieses Gegenpol spielen. Ja? Also ich bin jemand, der sehr viel arbeitet. Ich glaube, alle meine Kinder können sich nie vorstellen, so viel zu arbeiten wie ich. Und da ist so schon ein gewisses Konfliktpotenzial da, ja, weil auf der einen Seite dieses sich aufopfernd fühlen und tun, ja, und auf der anderen Seite die Kinder so, ach Mama, das passt schon, wir gehen das ruhiger an und so. Also, und das ist ja in der Arbeitswelt das Gleiche, ja. Also da merkt man halt schon, dass jetzt teilweise bei Mitarbeitern, die alte Verträge haben, ja, sich wundern, was die neue Generationen jetzt an Verträgen bekommen, einfach weil sie es fordern, einfach weil sie sagen, ich möchte das so. Ja, und das sind schon Konflikte. Ne? Wenn du jetzt als älterer Mitarbeiter in einem Betrieb bist und dann kommt ein jüngerer Mitarbeiter, der jetzt noch keine wirkliche Erfahrung hat, ja, und gleich mit einem Mordsgehalt einsteigt, ist das natürlich eine Konfliktauflage, sage ich jetzt einmal. Und da wird sich sicher noch einiges tun. Ja. Auch was jetzt mit den Kindern, also was ich mir nicht ganz sicher bin, also dieser Kinderwunsch zum Beispiel, ja. Bei meinen Kindern wird es wahrscheinlich weniger sein als bei anderen Kindern. Ich glaube, je mehr Kinder man selber hat, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, wenn die so merken, was das heißt, also wenn man drei Teenager hat, so wie ich jetzt, dann ist Konfliktpotenzial sowieso da, ja. Also drei Kinder im Teenageralter und in der Pubertät, da rauscht es im Blätterwald, sage ich jetzt einmal, ja. Und da ist halt dann der Kinderwunsch, der ist ein bisschen dann zurückgetreten. Wenn es jetzt ein oder zwei Kinder sind, dann ist es noch ein bisschen einfacher, ja. Die wollen dann später selber mehr Kinder haben. Aber wenn man dann mehr Kinder hat, dann ist es immer unterschiedlich. Die können in die eine Richtung gehen oder in die andere Richtung gehen.
Mhm.
Und was ich schon merke, dass dieses Ganze, was jetzt alles so passiert, schon dazu beiträgt, dass die Kinder ein bisschen vorsichtiger werden mit ihren Kinderwünschen.
Absolut.
Also wenn ich meine Kinder vor ein paar Jahren gefragt hätte, ob sie Kinder haben wollen, war die Antwort ganz anders, als jetzt langsam wird.
Ja.
Also
ja.
merkt man schon. Und ich finde es aber auch ein bisschen eine Verantwortung, wenn man das Gefühl hat, und das ist ja in der ganzen Evolution so, wenn ich das Gefühl habe, die Natur oder das Leben kann es tragen, ja, dass ich jetzt mehr Kinder in die Welt setze, dann war das auch der Fall. Ja. Aber wenn ich das Gefühl habe, okay, ich weiß nicht, ja, wenn ich da skeptisch bin, ob das geht, dann kommt das runter. Ja.
Und trotzdem gab es ja zu Kriegszeiten auch Geburten und gerade hat man ja so ein bisschen das Gefühl, ich habe das auch letztens von einer Gynäkologin erfahren, die auch meinte, die Geburtenrate ist extrem zurückgegangen. Also auch die Schwangerschaften, ganz viele Frauen kommen und sagen, ich möchte kein Kind in diese Welt setzen. Wie blickst du dem so gegenüber?
Also diese Welt ist wunderschön. Ich würde auf jeden Fall jeder Frau raten, wenn sie Kinder will, dass sie Kinder kriegen soll. Mhm. Ich glaube, wir sind einfach dafür gemacht. Und es gibt natürlich viele Frauen, die das gar nicht wollen. Das ist wieder eine andere Geschichte. Aber wenn ich wirklich Mutter sein will, Kinder haben will, meine Familie weiterführen will, wenn ich meinen Kindern einmal zeigen will, wie schön das Leben ist und wie sie da leben können, was sie alles machen können und was sie alles verändern können. Also ich hätte niemals, egal wie das war damals, auf Kinder verzichtet.
Hm.
Und ich glaube auch nicht, dass es die Generation jetzt tun wird, die wirklich Kinder haben wollen, werden welche kriegen. Hm. Aber es wird in der Zahl sicher geringer ausfallen als so Boomer-Generationen oder sonst irgendwas. Hm. Ich meine, das zeichnet sich jetzt schon ab.
Ja, absolut.
Und sie werden aber auf diese Kinder sehr gut schauen.
Mhm.
Sie werden großartige Eltern werden.
Und da knüpft sich ja vielleicht auch an, dass auch die Menschen eine unfassbar große Verantwortung tragen. Also schon alleine sich vorher so viele Gedanken zu machen, kann ich überhaupt ein Kind in diese Welt setzen? Kann ich dem Kind überhaupt diese Verantwortung aufbürden? Und manchmal habe ich das Gefühl, dass damit vielleicht auch dieses Elternsein schon so einen großen Schatten hat. Weil du hast gerade gesagt, ne, sie werden großartige Eltern sein und gleichzeitig sehe ich glaube, Eltern machen sich manchmal so unfassbar viele Gedanken, dass es schon fast zu viel ist. Also so, dass dieses Grundvertrauen, also ich denke mal, ich habe so ein Grundvertrauen in mir, ich bin auch Mama und ich habe so ein Grundvertrauen in mir, also ich weiß, ich werde nicht alles richtig machen, ich weiß, da wird auch ordentlich was schief gehen und ich werde Fehler machen und es wird schwer werden, dass diese aufgeklärte Welt manchmal dafür sorgt, dass sie uns vielleicht so innerlich hemmt. Was geht dir dazu so durch den Kopf?
Also ich bin der Meinung, dass das sehr viele Unterschiede gibt zu uns jetzt schon.
Mhm.
Also wenn ich mir denke, wie viel in meiner Generation, ich bin jetzt 53, ja, da war keine Frage, wer den Mental Load trägt. Ja.
Ja.
Also da gibt es keine Diskussion und es gibt in unserer Generation ganz viele Alleinerzieherinnen, die wirklich Job, Kinder, alles machen. Und da wären die Väter in meiner Generation jetzt noch nicht einmal auf die Idee gekommen, dass sie da großartig helfen.
Mhm.
Ja. Die ersten Ansätze waren da, aber das waren wirklich nur Ansätze, sage ich jetzt einmal. Und jetzt ist es so, sie machen sich zwar viel Gedanken, was ja auch nicht schlecht ist, aber es teilt sich jetzt schon auf beide Partner auf und das schon in sehr jungen Jahren.
Ja.
Also so wie es bei uns war, dass wirklich jetzt einer allein wirklich das alles tragt oder sich Gedanken macht schon im Vorhinein schon, das fängt ja da schon an, ja.
Ja.
Das ist nicht mehr so. Das ist wirklich, das war jetzt schon die letzte Generation so, dass wirklich sehr, sehr viele Väter in Karenz gegangen sind, dass sehr, sehr viele Väter dann wirklich sehr viel auch vom Mental Load abgenommen haben. Und das wird ja immer mehr jetzt. Also das ist ja das sind immer diese Gegenbewegungen. Ja, das eine sinkt, das andere steigt.
Mhm.
Und das finde ich wunderschön zum Zuschauen, weil, also wenn ich einmal Oma wäre, ich bin dann schon stolz, weil ich genau weiß, dass meine Kinder nicht allein dastehen. Also jeder wird einen Partner haben oder jeder wird einen Partner haben, der einfach, wo das aufgeteilt ist, wo vier Schultern sozusagen die Last tragen und nicht nur zwei Schultern.
Ja. Wenn du so auf dein Leben zurückblickst, wo sagst du, ach, da hätte es schon gern anders sein dürfen?
Ja, in meinem Fall sicher meine Kindheit. Die war nicht so leicht. Auf der anderen Seite, deswegen habe ich jetzt geschmunzelt, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas anders gerne hätte wollen, weil dann wäre mein Leben nicht so verlaufen, wie es verlaufen ist. Also ich konnte es tragen. Ich konnte damit
musstest
umgehen,
ja wahrscheinlich
ich habe es verarbeiten
auch.
Können. Entschuldige?
Musstest du ja wahrscheinlich auch. Also ich finde immer bei diesem, dann wäre es nicht so gekommen, wie es gekommen wäre. Also wir hatten ja gar keine andere Wahl. Wenn man eine schwierige Kindheit hatte, dann musste man ja da irgendwie durch und musste vielleicht auch stark sein. Also es gab ja gar keine Wahl.
Jein, also ich sehe das immer wieder auch bei Geschwisterpärchen so, dass wenn beide die gleiche Erfahrung machen, dass du es so oder so verarbeiten kannst. Oder du kannst es komplett verdrängen und nicht damit umgehen und es dein Leben lang machen und dann Probleme haben. Oder du kannst sagen, okay, so schaut's aus. Ne? Ich kann mich damit beschäftigen, ich kann versuchen, das, was ich in Literatur finde, ich kann versuchen, das anzugehen. Ich kann mir Hilfe holen oder ich stecke den Kopf in den Sand, ne? Also es gibt schon unterschiedliche Zugänge und es hat da sehr viel mit Resilienz zu tun und es hat sehr viel damit zu tun, wie man selbst gestrickt ist. Also was man von sich aus an Persönlichkeit mitbringt, ja, dann kommt das dazu, was man erlebt und also was man in der frühen Kindheit erlebt, sagen wir es einmal so. Und das ist ja besonders prägend, also vor allem die ersten 7 Lebensjahre. Und dann natürlich auch, was man in seinem weiteren Leben erlebt. Also das kommt natürlich alles mit dazu. Und deswegen ist jeder Mensch eine einzigartige Mischung. Ja. Und auch von der Resilienz her. Also wie geht man damit um, mit dem, was man erlebt? Ja. Und das macht halt schon sehr viel aus. Und da gibt's schon sehr viele Unterschiede. Und doch ist es so, dass die manchmal halt Teile davon immer wieder einholen und du immer wieder dran arbeiten darfst. Das wissen wir eh alle. Und dieses nicht verzweifeln, sondern diese Zuversicht behalten und sagen, ja, das ist halt noch einmal ein kleines Stückchen, was ich da noch ein bisschen bearbeiten darf oder so. Und das ist dann wunderschön, vor allem wenn ich zum Beispiel bei meinen Kindern jetzt sehe, dass das, was ich an mir gearbeitet habe, dass sie quasi diese Last nicht weitertragen müssen.
Und gleichzeitig kann ich für beide Seiten, die eine steckt den Kopf in den Sand und die andere sagt, ich arbeite das auf. Ich habe für beide Seiten totales Verständnis,
ja, weil
beides ist super anstrengend. Ja. Und ich glaube, das erfordert auch, was du gerade sagst, ganz viel Zuversicht, ganz viel Vertrauen, dass ich das verarbeiten kann und dass ich dem auch begegnen kann. Und vor allen Dingen, wie du es schon gesagt hast, ja auch immer wieder begegne. Also es ist ja nicht so, dass man es dann irgendwie bearbeitet hat und dann kann ich das aufgeräumt in den Schrank stellen, sondern
das wäre schön.
Das wäre total schön. Aber dieses Buch fällt mir ja immer wieder in die Hände, wenn wir es jetzt mal so bei so einem Regal belassen wollen.
Ja. Also ich glaube, dass dieses Kopf in, also unter Anführungszeichen jetzt Kopf in den Sand stecken, bleiben wir bei Verdrängung und Deckel drauf, klingt besser als Kopf in den Sand stecken. wenn ich das mache, braucht es viel, viel mehr Energie, als wenn ich's mir anschaue. Also das ist ein Kraftaufwand, der ist ja unvorstellbar.
Ja.
Deswegen von dem her ist das sicher noch viel mehr anstrengend, als wenn man es wirklich in irgendeiner Form damit umgeht.
Ja. Magst du ein bisschen näher beschreiben, wie deine Kindheit aussah, vielleicht auch für die, die zuhören und gar nicht vielleicht wissen? Also es ist ja oft auch, glaube ich, so ein fehlender Zugang, weil vielleicht die eigenen Eltern gar nicht darüber sprechen und man weiß gar nicht, wie war deren Kindheit denn überhaupt?
Ich habe in meiner Kindheit sowohl physische als auch psychische Gewalt erfahren. Und das sehr lange Zeit und von einem Elternteil und der zweite Elternteil hat das nicht mitbekommen und hat sich dann scheiden lassen, wie wir 18 waren und hat es dann erfahren. Und das war für mich sehr, sehr prägend. Ich habe Gott sei Dank, und deswegen kommt auch meine Liebe zu den Tieren, ich habe immer eine sehr, sehr starke Bindung zur Natur und zu den Tieren gehabt. Das war mein Anker. Und ohne dem oder ohne die Natur und Tiere hätte ich es nicht geschafft, glaube ich. Also nicht so gut geschafft. Geschafft hätte ich es auf jeden Fall.
Ja.
Aber das für mich war das, also ich habe einen Bruder, für mich war es besonders schlimm, das mit zu erleben, wenn er quasi dran war. Das war für mich fast teilweise noch schlimmer, als wenn es bei mir war. Und das sind so Sachen, die vergisst man dann halt einfach nicht so wirklich. Ja. Und deswegen, mein Beruf hat damit auch zu tun, also jeder Beruf, ich habe mehrere, das aufzuarbeiten. Und ich wollte eben einerseits den Tieren das zurückgeben, was sie für mich getan haben. Das war mir besonders wichtig, aber auch eben Kindern zu ermöglichen, ohne die Altlasten ihrer Eltern aufzuwachsen. Und da muss ich sagen, ich weiß, dass meine Mutter, die es ja war, ja, dass sie das nicht einfach so gemacht hat, sondern dass sie ganz viel von ihrer Vergangenheit mitgetragen hat und keine Chance hatte, das anders auszuleben, in ihrer Sicht. Ja, das sollte keine Entschuldigung für sie sein. Aber ich weiß mittlerweile, dass da ganz viel passiert ist. Also sie hat zum Beispiel einen gewalttätigen Vater gehabt und ihr Bruder ist überfahren worden, wie er als Kind. Und es sind Sachen, die kann man nicht einfach abschütteln, vor allem in der Generation damals, da ist über solche Sachen gar nicht geredet worden oder da hast du keine Ausflucht gehabt. Und wenn ich mir das jetzt so überlege, wenn ich sage, für mich war es schlimmer, wenn mein Bruder quasi dran war, wie schlimm muss es für meine Mutter gewesen sein, zu sehen, wenn ihre Mutter dran war, ja, weil der war ja gegen seine Frau auch gewalttätig. Und dann denke ich mir, das muss so viel gemacht haben bei ihr. Und damals hatte man, da hat man nicht über sowas gesprochen, da hat man sich nicht Hilfe gesucht, das hat man alles, also ich möchte jetzt nicht sagen runterschlucken, aber in sich hinein irgendwie. Und das ist, und es soll keine Entschuldigung sein, aber ich verstehe es, ich kann es nachvollziehen. Und das war halt ein Punkt für mich, wo ich gesagt habe, ich möchte niemals, dass meine Kinder sowas erleben sollen, ja. Und für mich war das so als Jugendliche, wie ich da diese Literatur angefangen habe zu wälzen, also ich habe mich ja wirklich früh mit diesen Themen beschäftigt, wo du damals ja nur Literatur gefunden hast, so quasi, wenn deine Eltern gewalttätig sind, dann bist du mit Sicherheit dann später auch gewalttätig. Das war so die erste Literatursache, die ich in die Finger gekriegt habe. Und das war so, um Gottes Willen, das will ich nicht, das kann nicht sein und das wäre ich nicht. Und ja, ich habe es geschafft. Aber ja, das war damals für mich schon sehr erschreckend, sowas zu lesen und sich total Gedanken machen zu müssen, was, wenn ich jetzt Kinder habe, ja? Und ich wollte unbedingt Kinder haben. Und das andere ist, dieses Nicht-Entschuldigen, trotzdem einfach drüber reden zu können, auch mit anderen drüber reden zu können, das für sich aufzuarbeiten, ja. Und für mich das Wichtigste ist, wirklich verzeihen zu können. Und das war für mich in meiner Welt, in meinem Leben ein Gamechanger. Ja, also dieses, wenn man psychische und physische Gewalt erfahren hat, ja, und man kann diesen Menschen verzeihen. Das heißt nicht, dass man das gutheißt, was er getan hat. Und das ist immer das, wo Leute so Schwierigkeiten haben mit Verzeihen und Vergeben. Abgesehen von der Wortglauberei, die um diese zwei Begriffe besteht. Ja, lassen wir die mal beiseite. Ja. Aber so viele Leute haben ein Problem damit und sagen, das schaffen sie nicht. Und der springende Punkt ist das, dass solange man nicht verzeiht oder vergeben kann, dann bleibt man dieses Opfer. Dann ist es immer so, dass man sich als Opfer fühlt, ja, und den anderen quasi unter Anführungszeichen jetzt verantwortlich macht für sein Leben oder was auch immer passiert ist, ja. Und sobald man verzeiht oder vergibt, ja, dann ist es so, dass das dreht sich dann auf einmal. Man wird einfach, man kommt raus aus dieser Opferrolle. Und also ich habe es in dem Moment gemerkt, ich habe es persönlich gemacht, was mir damals sehr schwer gefallen ist, aber ich habe es gemacht. Und ich habe in dem Moment gemerkt, wie viel Kraft ich dadurch bekommen habe, innerlich. Einfach dieses, es ist wie abgefallen von mir. Also ich bin jetzt kein Opfer mehr, ich habe jetzt verziehen.
Also nicht so ohnmächtig zu sein und nicht so machtlos zu sein, sondern wieder sich zu ermächtigen, so?
Ja, es war einfach, ich habe es auch an ihrem Blick gesehen. Ja, es war so ein, wie soll ich sagen, ein fassungsloser Blick irgendwie. Also das war so, okay, ja, was sage ich jetzt von ihr aus jetzt? Ja, also Und es war so einfach so eine ganz komische Situation, weil es das einfach so gekehrt hat in dem Moment, ja. Also ich habe mich ihr gegenüber nicht mehr schwach gefühlt. Ich hätte nie mehr Angst gehabt vor ihr. Aber bis zu dem Zeitpunkt schon. Weil du es einfach in dieser Opferrolle drinnen bist. Ja. Und das macht ganz viel und es ist eigentlich, man muss das auch nicht persönlich machen. Also man kann es in einem Brief machen, man kann es in einem Buch machen, man kann es einfach bei einem Anruf machen. Man kann es einfach nur aufschreiben für sich, ja, ohne das dem anderen mitzuteilen und den Brief dann verbrennen oder keine Ahnung was, ja. Das Ding ist einfach, man muss bereit sein dafür. Und wenn man bereit ist dafür, ist es egal, wie du es machst. In dem Moment, wo du es machst, ist es gemacht.
Ja.
Und es ist, ich kann es nur jedem raten, dass er diese Kraft aufbringt und das kann man auch nicht erzwingen. Es muss wirklich von selber kommen, dass der Zeitpunkt jetzt der richtige ist. Und es kommt auch. Es ist, ja. Wenn man sich damit auseinandersetzt und sich mit dem Gedanken befasst, kann ich das machen, kann ich verzeihen? Es, wie gesagt, es heißt nicht, dass man das gutheißt, was passiert ist. Es heißt nicht, dass man den Menschen gutheißt. Es ist völlig egal und man muss auch nachher, das ist der Knackpunkt von vielen eigentlich. Viele glauben, wenn sie verzeihen oder vergeben, müssen sie zum Beispiel danach mehr Zeit mit dem Menschen verbringen.
Ja.
Nein.
Ja.
Ja. Das ist deine Entscheidung.
Ja. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, geht's bei diesem Verzeihen eher darum, dass man das für sich macht und nicht für die Person.
Genau. Also du vergibst der Person, schon klar, aber du machst das in erster Linie für dich, ja.
Ja.
Genau.
Wie lange hat das bei dir gedauert und wie war das dann? Du hast gesagt, das war persönlich. Wie war das dann, der Person gegenüberzutreten? Hattet ihr vorher Kontakt? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, wir hatten Kontakt. Wir hatten immer Kontakt. Sehr ungern, auch nach wie vor. Muss ich ehrlich zugestehen und das meine ich damit. Also das heißt eben nicht, dass man nachher mehr Kontakt hat. Das hat auch mit meinen Kindern zu tun gehabt, weil ich habe dann, wie gesagt, wirklich viel aufgeräumt, auch von meiner Vergangenheit, von meinen Glaubenssätzen, von diesen traumatischen Erfahrungen, die da waren. Da war halt einfach ganz viel, was ich auch mit den Kindern gemacht habe, Rückgaberituale und weiß Gott was. Und es war dann einfach so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, eins fehlt noch, ich möchte noch verzeihen. Und es war, ich bin dann allein zu ihr und habe das gemacht. Ich habe zuerst überlegt, ob ich einen Brief schreiben soll und ich wollte es dann einfach persönlich machen. Mhm. Und es war auch gut so, womit ich ehrlicherweise nicht gerechnet habe. Also man malt sich ja dann so in seinen schönen rosaroten Filmen aus, ja, du verzeihst dir quasi und sie sagt dann, es tut dir leid oder sonst irgendwas, ja. In meinem Fall jetzt. Das war nicht der Fall, ja. Und das Lustige war, dass es mir nichts mehr ausgemacht hat. Dass es abgestritten hat und so weiter. Also es war mir wurscht, weil ich habe jetzt verziehen, für mich war das Thema fertig. Und das war für mich selber sehr wichtig. Und ich habe es bei den Kindern gemerkt, es war so wie so der letzte Stein jetzt auf irgendeinem, keine Ahnung, wo der draufgelegt ist, der war dann nicht mehr da.
Und du hast gesagt, die andere Person, das war ja demnach dein Vater,
ja,
hat das nicht mitbekommen. Wie war das für dich, dass er das nicht mitbekommen hat? Und wahrscheinlich da nicht auf die andere Bezugsperson, die es ja eigentlich ist, nicht zählen konntest oder dich nicht verlassen konntest oder wie auch immer du das jetzt bezeichnen würdest.
Ja, das war besonders schlimm oder ist noch immer, jetzt nicht mehr eigentlich. Ich habe es nicht verstanden. Als Kind versteht man sowieso nicht. Ja? Also als Kind, wenn du als Kind in der Situation bist, du denkst eigentlich die ganze Zeit, er muss es wissen. Ja, du kannst dir gar nicht vorstellen, dass er es nicht weiß, ja. Also das war ja auch das Problem, ja. Du kommst, Entschuldigung, meine Katze macht gerade ein bisschen
irgendwas. Alles gut, das ist okay.
Man kommt als Kind gar nicht auf die Idee, daran zu zweifeln, dass er es weiß. Ja. Man nimmt das als gegeben hin. Und ich habe mir nur manchmal gedacht, wie schade eigentlich, dass ich nicht irgendwann einmal gefragt habe. Oder was gesagt habe. Das ist das eine. Das zweite ist, mein Vater hat immer sehr viel gearbeitet und wir haben die Zeit immer sehr genossen, wenn er zu Hause war, weil da passierte natürlich nichts, ja. Auch diese Ausflüge und Sonntag und Urlaube, wo wir dann wirklich wochenlang am Meer waren wunderschön. Das hat uns halt immer Auszeit gegeben und das haben wir sehr genossen. Ich habe ihm aber wirklich also in meiner Studienzeit habe ich ihm damals ein kleines Büchlein geschrieben, wo ich mir das einmal von der Seele geschrieben habe. Das hat ihn sehr getroffen, muss ich ganz ehrlich sagen, was ich auch verstehe. Ich habe es dann im Nachhinein noch einmal zurückverlangt und noch was dazu geschrieben, weil also es, wenn es dann einmal geschrieben ist und einmal ausgesprochen ist und einmal gelesen worden ist, dann ist es halt, macht es wieder was ganz anderes auf und dann waren erst so richtige Gespräche möglich. Und dann war auch bei ihm das möglich, nur hineinzuschauen, was ich ihm alles verdanke. Das habe ich dann noch ergänzt, habe ich zwar vorher auch schon zum Teil, aber dann noch mehr. Und ich glaube, wenn er die Vergangenheit verändern könnte, dann hätte es viel früher bemerkt. Ja. Und ich glaube auch, dass das immer wieder beim Verdrängen, ja, dass er schon was geahnt hat und mitbekommen hat, aber das auch nicht wahrhaben wollte. Und ich meine, meine Mutter ist Narzisstin, ja, durch und durch, also wirklich so, dass also ich bin jetzt kein Psychiater, ich würde jetzt keine Diagnose aufstellen wollen, aber in ihrem Fall meiner Meinung nach wirklich eine Persönlichkeitsstörung, was wir nie beweisen oder wissen werden, weil sie es nie anschauen lassen wird. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
Warte mal. Wir waren bei deinem Vater.
Achso, wegen meinem Vater, ja. Das Ding ist halt, dass sie wirklich, so wie viele, viele Menschen mit narzisstischen Akzentuierungen oder Störungen, wie auch immer es gerade ausgeprägt ist, ja, wirklich ein besonderes Händchen dafür haben, dass das ganze Umfeld das nicht mitbekommt. Mhm. Ja. Und es war bei meiner Mutter, also ich kann mich erinnern, wenn ich Besuch hatte, dann haben alle immer gesagt, mei, deine Mama ist so lieb. Mhm. Und dann stehst du da und denkst dir, ja klar. Mhm. Also du weißt ja dann zwischendurch, also was in toxischen Beziehungen sehr oft der Fall ist, du zweifelst ja dann irgendwann schon selber an dir, ja, weil alle immer so, und nach außen ist egal, wo wir waren oder wo wir hingegangen sind oder sobald wir quasi aus der Wohnung draußen waren, war dieses Sunny Face, ja, und dieses Nette und Liebe.
Ja.
Und wenn die
Wohnung ja auch manipulativ
war, war das Keifen und so weiter, ja, also das war wie Tag und Nacht, also ganz schlimm.
Ja. Was hat das mit dir und deinem Bruder gemacht in eurer Beziehung?
Ja, also wir haben sicher als Kinder mehr zusammengehalten als jetzt. Wir verstehen uns auch jetzt sehr gut. In seinem Fall ist es halt so, dass gewisse Akzentuierung, sage ich jetzt, bei ihm auch vorhanden ist. Ja. Und damit, da bin ich halt ein bisschen allergisch mittlerweile. Also da tue ich mir zwischendurch schwer. Also ich kann ihn nehmen, so wie er ist. Und ich weiß, dass das halt ein Teil ist, den er sich vielleicht noch irgendwann einmal in seinem Leben anschauen wird oder kann oder weiß ich nicht. Aber da bin ich halt dann ein bisschen auf Distanz. Also das ist etwas, was mir halt schwer fällt mit Menschen, die narzisstische Akzentuierungen haben, eben gut umzugehen. Und ich muss natürlich sagen, das Muster bleibt natürlich und das ist wahnsinnig schwer rauszukommen. Also ich habe sehr viele toxische Beziehungen hinter mir und man glaubt immer, dann man ist darüber hinweg und man erkennt es gleich von Anfang an, aber da gibt es ja wirklich diese großartigsten, verdeckten Narzissten, die das so gut schaffen, dass du es wirklich erst sehr spät merkst und ich kann nur jeden raten, hört auf euer Bauchgefühl. aber ich bin, was jetzt diese offenen Narzissten oder offene Menschen mit offenen toxischen und narzisstischen Akzentuierungen, also die merke ich auf 1000 Meter Entfernung, ja. Also da ist bei mir, da stellt sich bei mir alles auf und da kommt so richtig so ein Stopp, ich gehe her und nicht weiter.
Hast du da so innere Parameter, woran du das feststellst? Was vielleicht auch anderen hilfreich sein kann, woran andere das merken?
Das gibt vieles. Also nur beim Kennenlernen, das ist schwer zum Erklären. Ich glaube, das ist einfach so sehr viel Intuition und Ding drinnen. Also das kann man, glaube ich, nicht beschreiben. Also von den Beziehungen her sollten da wirklich die Alarmglocken läuten, wenn derjenige, also dieses Lovebombing so richtig gleich am Anfang, dieses Überschütten mit Liebe und gleich zusammenziehen, am besten gleich heiraten oder gleich auf Urlaub fahren, gemeinsamer Wohnungsschlüssel. Also wenn das so im Zeitraffer passiert, ja, auch wirklich Achtung. Also das ist nicht normal und ist jede schönste Beziehung, jede romantischste Beziehung geht nicht mit dem Tempo los. Also es gibt natürlich Ausnahmen, das ist mir schon klar. Aber ich sage einmal, bei sowas würde ich wirklich aufpassen. Das wäre das Erste. Das Zweite ist, wenn jemand wirklich sehr oft dazu neigt, dass du dich trennt von Familie und Freunden. Und da meine ich nicht nur also örtlich, sondern auch mit Aussagen, also diesen Keil hineintreiben, ja, und dich entfernen von deinem Umfeld, von deinem nächsten Umfeld. Da sollte die Alarmglocke schon sehr laut schrillen, ja. Und auch so Sachen wie, wo du anfängst, deine eigenen Gedanken und Gefühle in Frage zu stellen, das ist nicht normal, ja. Das hat mit der Beziehung zu tun. Und das ist halt am Anfang, die machen das so geschickt, diese Manipulationen, dass du das gar nicht so merkst am Anfang. Aber man merkt schon, dass man sich Gedanken macht, ob man jetzt da noch richtig tickt, ja.
Absolut,
ja. Und man merkt schon, dass der Partner nie an irgendwas schuld ist und dass er dir alle deine Gefühle abspricht.
Ja.
Und was für mich sehr oft der Fall ist, diese Lügengeschichten, also die lügen ja wahnsinnig gut. Und das merkt man aber eigentlich und man will es aber trotzdem nicht wahrhaben. Da kommt wieder dieses Verdrängen, ja.
Naja, oder man ist schon so weit im Selbstwert runter, dass man das sich selber nicht mehr glaubt. Also ich war auch schon mal in so einer Beziehung und das war ganz, ganz schlimm, weil ich habe mir selber in meiner Wahrnehmung nicht mehr getraut. Ich habe das alles in Frage gestellt.
Ja.
Also ne, ich habe das Problem, genau, und das...
Ja, das Erfolge von Gasleitung und Co., also das ist frappierend. Und irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Es ist, sie können nicht treu sein. Ja, also man merkt das einfach, dass immer irgendwelche Frauen irgendwie in der Umgebung sind, so blöd das klingt, aber auch dieses wirklich Schlechtreden, ja, also sobald du hinter verschlossener Tür bist, dann wird über irgendwen gewettert, ja, und du denkst dir dann, oh, komisch, den habe ich eigentlich total nett gefunden oder dir habe ich total nett gefunden und denkst dann noch einen Teil dazu. Und dann gehst du vielleicht ein bisschen auf Abstand, ja, weil es am Anfang so einer Beziehung nicht weißt, ne? Vielleicht sagt er, also da glaubst du ihm ja alles, mehr oder weniger halt, ne? Und dann, wenn du diese Person aber dann triffst mit ihm zusammen, diese Kehrtwendung, wo man dann total nett ist zu der und so, ja, und wo du dann denkst, what the fuck? Entschuldigung, ja, aber
ja, total.
Wie kann das sein? Gerade vorher hat er gesagt, was das für ein Mensch ist, und jetzt steht er da.
Ja.
Und das sind die Sachen, da sollte man wirklich die Notbremse ziehen.
Ja.
Solange man es noch merkt.
Absolut. Ich finde sowieso bei Partnerschaften, bei denen man merkt, das Selbstwert geht total verloren und das Selbstvertrauen und ich fange an, an mir selber zu zweifeln oder mich nur noch schlecht zu finden. Ich finde, das ist allgemein ein Indikator, sich zu überlegen, ob die Partnerschaft tatsächlich noch aufrechterhalten werden sollte.
Und es ist ja nicht so, dass das Umfeld das nicht merkt. Da kommen ja die Freundinnen und sagen, du, ich weiß nicht, ist das... Bist du glücklich? Geht's dir gut? Also mir kommt das komisch vor, oder mir kommt er komisch vor, oder sie, kann ja umgekehrt auch sein. Ne?
Nee.
Und man will es einfach nicht hören, oder? Also man sagt, na, das passt alles, das ist so die Liebe meines Lebens. Ne? Und ja, also man sollte mehr auf seine Gefühle hören, mehr auf sein Bauchgefühl hören und auch auf das hören, was Familie und Umfeld sagt.
Hat es dir geholfen? Wenn du sagst, du hattest auch schon in der Vergangenheit toxische Beziehungen und auch mit narzisstischen Persönlichkeitsanteilen, was hat dir denn ganz konkret geholfen? Weil ich kann mich selber noch an diese Situation erinnern, als ich wirklich so ein Häufchen Elend war. Was hat dir geholfen, rauszukommen?
Vieles. Also irgendwann ist wurscht, welche Beziehung das war. Es war so der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, ich zweifle an meinem Verstand, ich zweifle an mir selbst, ich merke, dass ich unglücklich bin. Und da gibt's ja auch ganz viele, also wenn man jetzt so anschaut, wo man wieder bei dem Algorithmus ist, jetzt wenn man zum Beispiel ein paar Videos über Narzissten anschaut, da wird einem ja ganz viel ausgespielt. Und das Ding ist halt, dass sie wirklich nach Schema F sind. Also all die Aussagen, all das Verhalten, du kannst dann wirklich ein Drehbuch, es gibt, glaube ich, jetzt mittlerweile könntest du wirklich ein, keine Ahnung, 500 Seiten Drehbuch schreiben, was ein Narzisst wann sagt oder wie ein Narzisst sich wann verhält. Und in mehreren Fällen war es so, dass ich wirklich Aussagen gehört habe, wo ich gedacht, das kann es nicht sein, genau den gleichen Wortlaut, ja. Und dann fangst du zum Denken an, dann fangst du zum Arbeiten an und dann liest du was nach, dann schaust du was nach. Und dann redest du mit jemandem, ne, wo da Sachen behauptet worden sind von deinem Partner, ja. Und dann rufst du den an und sagst du, entschuldige, ich weiß, ich habe mich jetzt lange nicht gemeldet, ja. bin gerade so ein bisschen am Aufwachen in meiner Beziehung. Können wir uns sehen, können wir uns treffen, ich würde dir gerne was fragen und danach wirklich gezielt gefragt von Sachen, von Falschaussagen, ja, und das hat mir schon geholfen. Dann wirklich von denen zu hören, was alles nicht gestimmt hatte. Und dann gehen halt dann langsam die Augen auf, ja, und irgendwann ist dann so, da kriegt man dann auch wieder mehr Selbstwertgefühl, ja, man kann wieder selber entscheiden. Und das, was Narzissten ja gar nicht vertragen, ist, wenn du dann quasi du dich trennst, ne?
Ja, ja. Also ich erinnere mich auch noch, bei mir war das, glaube ich, der Punkt, dass ich Angst davor hatte, wohin entwickelt sich das noch, wohin entwickle ich mich, weil ich habe gesehen, dass es mir schlecht ging und ich hatte einfach Angst davor. Ja. Habe natürlich auch, sagen wir mal, auch eine toxische Beziehung in meiner Familie gesehen. Die haben sich dann am Ende auch physische Gewalt angetan, habe gedacht, okay, wenn es so weit kommt, also ich hatte so Angst davor, dass es genau so weit kommt und das war für mich dann der Punkt, die Reißleine zu ziehen und dann, aber das ist wirklich, und ich glaube auch, davor ist niemand geschützt.
Nein.
Weil wenn dann viele dann ja auch vielleicht fragen, wie kann ich mich davor schützen, wie kann ich das frühzeitig erkennen? Ich glaube, davor ist tatsächlich niemand geschützt.
Nein.
Wie du schon sagst, ich glaube, für sich, glaube ich, so vielleicht schon vorher so Marker festzulegen, was ist mir in der Beziehung wichtig, aber selbst das, man kommt so stark ins Wanken und ich hätte das auch nie gedacht, dass mich das so einnimmt.
Ja. Ja, das können sie. Sie haben zwar keine Gefühlsempathie, ja, aber sie wissen ganz genau, was sie sagen, was sie tun müssen, wie sie uns treffen. Und das ist ja auch eine Form der Empathie. Aber das ist eine Form der, wie soll ich sagen, der geistigen Empathie, ja. Sich wirklich hineinversetzen können, was muss ich wann sagen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich mich gut in den anderen reinfühlen kann und mit dem mitleide oder mitverstehe, ja, sondern es hat rein. Und das sagen ja viele, ein Narzisst hat keine Empathie, das stimmt ja nicht. Er hat viel Empathie, ja, aber nur die falsche, ja.
Ja.
Also nur dieses wirklich was, wann, wie.
Ja.
Das ja, das ist vollkommen da. Und deswegen fällt es auch so schwer, das am Anfang zu erkennen, ja. Also sie sagen ja auch das, was man hören will, ja. Und man darf nicht vergessen, auch Narzissten oder Menschen mit narzisstischen Akzentuierungen oder toxischen Menschen haben auch ihre Traumata hinter sich.
Ja.
Das ist ja nicht so, dass das jetzt wer anders ist als wir. Die sind ja genauso wie wir. Nur, dass sich's bei ihnen anders entwickelt hat. Wo bei den einen, ja, dieses Selbstverherrlichung kommt als Schutzding, ja, kommt von den anderen das Empathie-Ding, ja. Und deswegen matchen die zwei so gut, ja. Weil das ist wie Plus und Minus. Ja, die einen entwickeln sich dorthin, die anderen da. Und beide haben das gleiche Trauma vielleicht hinter sich. Das ist ja genau der springende Punkt. Und deswegen werden sie sich auch immer so gut verstehen. Ja, das ist wie plus minus. Es zieht sich an wie keine Ahnung was. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist, es kann jedem und jeder passieren. Warum? Weil sich diese Menschen suchen sich eigentlich andere Menschen aus, die stark sind, die schön sind, die ihr Leben im Griff haben, die geerdet sind. Weil die bewundern sie ja, die brauchen sie ja für sich, ja, als Bewunderungsding. Die holen sie sich wie so eine Trophäe und dann höhlen sie sie aus. Ja, und von diesen tollen Menschen, der einmal war, mit viel Selbstbewusstsein, mit viel Stärke, mit viel Empathie, mit viel keine Ahnung was, ja, kriegt man dann ein ausgerutschtes Wrack wieder zurück, ja, wenn der Narzisst einmal fertig ist. Ja, dann wollen wir uns ganz ehrlich sein. Aber das sind ja keine schwachen, armen, empathischen Menschen, die wie ein Häufchen Elend dastehen, wenn er sie kennenlernt. Nein, im Gegenteil. Und deswegen glauben ja so viele, na, ich bin eh stark, ich stehe eh mitten im Leben, ich habe alles und da kann eh nichts passieren, ja. Das ist aber genau der Druckschluss, ja.
Ja. Ja, ich erkenne mich da auch total wieder, jetzt so, als du das so mit dem Aushöhlen und mit dem Frack erzählt hast, habe ich gesagt, ja, ich weiß ganz genau, wovon du sprichst. Und
ja.
Vor allen Dingen auch, wie, ne, also dieser Weg auch wieder zurück, also zu sich wieder selber zu vertrauen. Also es ist auf jeden Fall auch wieder so ein, wir hatten das heute schon mal, das aufzuarbeiten lohnt sich in jedem Fall immer.
Ja.
Und gleichzeitig aber auch, man ist ja schon so am Ende und dann merkt man, ah, okay, jetzt bin ich dran, mich wieder aufzubauen, mich wieder aufzupäppeln. Also das ist schon, ich finde, eine heftige Erfahrung, wenn man die macht.
Was ich nur jedem raten kann, wenn man schon merkt, okay, es ist mir passiert, ich bin in einer toxischen Beziehung, warum auch immer, wie auch immer. Das Wichtige ist, sich vorher Hilfe zu holen, bevor man den Absprung macht. So blöd das klingt, aber es ist enorm wichtig, so viel Unterstützung wie möglich zu haben, weil die wird man nämlich brauchen. Ganz, ganz wichtig. Also ich habe einen riesigen Freundeskreis und ich habe das mit allen immer besprochen. Das muss man vorher wieder aufbauen, weil die hat man ja vorher alle in die Wüste geschickt, sage ich jetzt einmal. Gezwungenermaßen, ja, weil ihm das von früh bis spät eingeredet worden ist. Aber das heißt, wirklich Kontakt suchen, Hilfe holen, sprechen, Optionen anschauen und so weiter. Es kommt ja bei vielen Frauen leider noch dazu, dass sie finanziell vielleicht dann auch noch abhängig sind. Und da halt wirklich, wirklich vorher Hilfe holen. Schauen, was geht, wie das geht, wenn man verheiratet ist. Und schlimm natürlich, wenn man gemeinsame Kinder hat. Da wird es dann ganz extrem.
Ja.
Also da habe ich Fälle, die ich begleite, wo man wirklich vorher allen Schutz braucht, den man aufbieten kann. Das fängt mit Frauenhäusern an, das fängt mit Polizeischutz an, wenn man die Scheidung ausspricht und so weiter. Und da muss man vorher alles abklären, alles unter Dach und Fach haben, da muss alles seine Papiere haben, bevor man das dann macht. Das glaubt man gar nicht.
Was für eine Empfehlung hast du jetzt für Menschen, die vielleicht nicht den Freundeskreis haben, also die ihn vorher schon nicht hatten und auf den sie vielleicht nicht zurückgreifen können? Gibt es Netzwerke? Gibt es, also was gibt es, wo du sagst, das könnte ich ganz konkret empfehlen? Also, dass die Menschen auch das Gefühl haben, ich bin nicht allein damit, weil ich glaube, das ist es ja ganz oft, dass die Menschen das Gefühl haben, ich bin allein damit, und ich glaube, was noch dazu kommt in dieser Aufarbeitung ist, ich bin schuld daran, dass ich in dieser Situation gelandet bin. Da glaube ich zu verstehen, nee, das ist nicht deine Schuld und das ist auch nichts, was dir in dem Moment ja auch hilfreich ist.
Also ganz, ganz wichtig ist, sich wirklich vorher Unterstützung zu haben. Wenn man jetzt wirklich keinen Freundeskreis hat, ja, dann würde ich mir wirklich in den sozialen Medien einmal umschauen. Es gibt zum Beispiel eine ganz tolle Facebook-Gruppe, die wirklich, wie soll ich sagen, teilweise für mich nach wie vor erschütternd, wenn ich diese Sachen durchlese, ja, was die alle erleben und was da abgeht, ja. Und auf der anderen Seite gibt es aber so ein Gefühl wie, dass man merkt, wie viele davon betroffen sind, ja, und dass man die Geschichten hört und dann sich so oft wiedererkennt, und das hilft einem schon einmal. Und es gibt natürlich auch Selbsthilfegruppen.
Ja.
Aber das Um und Auf, muss ich ganz ehrlich sagen, ist wirklich, wenn man es erkannt hat und wenn man vor der Entscheidung steht, man will sich trennen oder man muss sich trennen oder es sind Kinder im Spiel, Frauenhäuser anrufen, Frauenberatungen aufsuchen, psychologische, psychosoziale Hilfe, psychiatrische Hilfe, egal was, alles, was man kriegen kann.
Ja.
Und der springende Punkt ist, ich sage es ja oft, warum weiß ich eigentlich auch nicht, wichtig ist, dass diese Menschen, ja, die wickeln auch Anwälte um den Finger, die wickeln die Gerichte um den Finger. Man braucht verdammt gute Anwälte, wenn es um Scheidungen geht, wenn es um Kinder geht. Da muss man wirklich vorher aufpassen. Und gerade so beim Familiengericht und so weiter, wenn man dann anfängt, ja, mein Mann oder mein zukünftiger Ex-Mann oder wie auch immer, das ist ein Narzisst, das darf man nicht sagen. Weil dadurch drängst du in einerseits in eine Ecke und die glauben sie immer schon wieder, so einer, die glaubt, ne? Ja. Und es klingt so blöd, aber die haben so viel Scham, die haben so
Absolut.
Wo sie mit dem Schalter umlegen.
Ja.
Und ich kenne so viele Geschichten, da wird es einem wirklich schlecht, wenn man hört, was die bei Gerichten durchgebracht haben, weil ihnen keiner geglaubt hat. Und deswegen, ich würde das nie machen ohne eine Unterstützung. Nie. Niemals nie. Gerade, also besonders und bitte vor allem, wenn Kinder im Spiel sind.
Ja.
Ganz wichtig.
Puh.
Und da spreche ich jetzt wirklich von Extremen. Ja, es gibt natürlich die wirklich, wo die Akzentuierung ganz schwach ist. Ja, mei, da brauche ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Aber es ist ja meistens so, dass die schon sehr stark sind, diese Akzentuierung.
Ja. Und es geht ja, ich glaube, was bei allem da herausspricht, ist, dass es darum geht, sich selber zu schützen.
Ja.
Schütze dich selber, lass dich von anderen schützen, mach das nicht alleine durch.
Auf jeden Fall.
Also das ist auch, glaube ich, nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Also es ist nichts, wo man sagt, naja, das ist jetzt jemand, der hat eine narzisstische Akzentuierung, sondern das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall. Und es ist ja auch so, was wir noch nicht geredet haben, ist ja, dass wenn man einen Menschen mit narzisstischer Akzentuierung verlässt oder Schluss macht, sich scheiden lässt, was auch immer, es kommt ja dann noch immer dieses Zurückhufern. Und dass man da stark bleibt, allein deswegen braucht man schon Unterstützung.
Ja.
Das glaubt man gar nicht, wie stark das sein kann. Also da gibt es ja Untersuchungen bis zu, weiß ich nicht, wie oft. Also ich glaube 12 Mal und so versuchen die es. Also es ist wirklich, wirklich schräg. Also man glaubt das gar nicht. Und natürlich, man hat es ja geliebt. Ja. Man denkt immer an diese erste Zeit von diesem Lovebombing. Deswegen ist man ja so lange co-abhängig, weil man immer wieder diese schöne Zeit zurückhaben will. Mhm. Ja. Und das schaffen sie dann kommt ja wieder, beim Hoovering kommt ja eigentlich wieder dieses Lovebombing voll durch. Da sind sie dann wieder so wie früher. Und das ist das Gefährliche. Ja. Nach all dem, was du durchgemacht hast, endlich ist er wieder so, wie er war.
Mhm. Er hat sich meinetwegen geändert.
Ja, genau.
Ja. Ja,
also
ja, es ist so trügerisch, das Bild. Und vor allen Dingen auch diese Manipulationen werden, glaube ich, sehr oft unterschätzt. Und das ist ja auch wieder sowas, da ist keiner von uns geschützt vor Manipulation.
Gott sei Dank, weil sonst wären wir ja so ähnlich wie Sie, wenn wir das erkennen würden sofort.
Das stimmt allerdings, da hast du recht. Ja. Woran erkennt man denn eine gesunde Beziehung?
Woran erkenne ich eine gesunde Beziehung? Eine gesunde Beziehung erkenne ich daran, dass es ist eine Beziehung auf Augenhöhe. Es ist jetzt keiner der Stärkere oder der Schwächere oder es werden die Sachen aufgeteilt. Es ist die Verantwortung normal. Es ist, man macht Sachen gemeinsam, man kann aber auch Sachen getrennt machen. Das heißt, jeder bleibt ein Individuum und trotzdem es gibt ein Wir. Ja, also und es wird nicht alles so überhudelt oder schnell gemacht und es gibt keine, also es werden einem seine Gefühle nicht abgesprochen. Ja. Mhm. Man in einer gesunden Beziehung fühlt man sich wohl und fühlt man sich eigentlich in Gegenwart des anderen noch besser als allein, blöd gesagt. Mhm. Und das ist im Fall einer toxischen Beziehung nicht der Fall.
Mhm.
Mhm. Entschuldigung.
Und woran erkennt man eine gesunde Eltern-Kind-Beziehung? Was würdest du dazu sagen?
Dass es eine Beziehung ist.
Genau, vielleicht kannst du das mal konkreter machen. Was bedeutet das, in Beziehung zu sein?
Kann ich das mal konkreter machen? Also, ich bin jetzt kein Fan von rein bedürfnisorientierter Kindererziehung, unter Anführungszeichen. Ich bin ein Fan davon, eine Beziehung zum Kind zu haben, dem Kind auch Grenzen setzen zu können. Und da ist ganz wichtig, dass es Grenzen sind, hinter denen ich stehe. Ja, also keine Grenze um der Grenze willen, sondern eine Grenze, die ich dem Kind erklären kann, warum, weshalb, wieso. Mhm. Und Beziehung ist es für mich dann, also wenn du diesen Grundstock legst in diesen ersten Jahren, wenn du eine gute Beziehung zu deinem Kind hast, dann merkst du das in der Pubertät, weil dein Kind dir noch immer seine Probleme und seine Sachen schildert und dein Kind dich noch immer anruft, wenn irgendwas passiert. Mhm. Ja, es ist einfach, wenn man für mich ist so die Pubertät etwas, wo ja wirklich der Frontalkortex, ja, der Teil von unserem Gehirn, der fürs Denken zuständig ist, dass der ja wirklich abschaltet, ja. Und ich habe so immer das Gefühl, dass Kinder dann völlig vergessen, was alles war. Und es stimmt aber nicht, weil wenn du wirklich ein gutes Fundament hast zu deinem Kind, eine gute Beziehung, das vergessen sie auch dann nicht. Ja. Und das ist das, was es ausmacht. Und je besser deine Beziehung zum Kind ist, desto besser kommt man auch gemeinsam durch die Pubertät durch. Und man darf nicht vergessen, die Pubertät ist ja wichtig, weil das Kind muss sich ja abkapseln, das Kind muss seinen Weg finden. Ja, das muss natürlich Reibereien geben. Es tut sich ja schwer. Ja, es hat ja diese Bindung, diese starke Bindung und diese starke Beziehung zu dir und baut gleichzeitig diese starke Beziehung zu der Peergroup auf, also zu den anderen Jugendlichen. Ja, es macht seine ersten Liebeserfahrungen. Es wird ein eigenständiger Mensch, der sich sein Leben aufbaut. Ja. Mhm. Und da darf man halt die Zügel zu straff halten auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber trotzdem immer da sein und das tragen können, das ertragen können, dass sich diese Bindung zum Lösen anfängt. Ja. Mhm. Und trotzdem im Tiefen, im Unterbewusstsein voll da ist. Ja. Mhm. Und das macht für mich eine gute Beziehung zum Kind aus, dass du das wirklich, dass du ihm zuerst wirklich das Fundament legst, dass die Beziehung passt, dass man es durch die Pubertät begleitet und dass man dann auch loslassen kann.
Mhm.
Ja. Mhm. Und das ist besonders wichtig. Und die Pubertät ist ja, weil viele da ja schimpfen, ist ja eigentlich eine wunderbare Zeit, ja, weil sie in der Pubertät ja auch Sachen zeigen, die bei dir noch zu tun sind.
Mhm.
Ja. Also ich bin immer dankbar für so Geschenke. Also wenn wir so einen riesen Konflikt haben manchmal, ja, das macht mit allen von uns was, aber was es mir gibt, ist es etwas, wo ich noch hinschauen darf, wo ich noch sagen kann, okay, Ah, da habe ich, glaube ich, noch ein Ding, ja. Also da gibt es noch was. Ja? Oder es fällt ja dann immer auf, wenn du wirklich irgendwas verbietest, ja, oder sagst, na, das geht nicht, also eine Grenze setzt, ja. Und dann kommt dieses Wieso. Und wie oft ist es mir passiert, dass ich dann da gestanden bin und sage, ja, weil es so ist, ja, und es ist so der schlimmste Satz, den man überhaupt sagen kann, ja. Und dann stehst du so da und sagst, scheiße, das war wohl keine gute Grenze. Dann überlegen wir mal, warum ist das so oder warum habe ich die Grenze? Das ist nicht meine, ja. Und wenn es nicht meine ist, dann ist sie vielleicht von meiner Mutter. Oh Gott, nein. Ja, also das ist nicht meine Grenze. Okay, ist mir die Grenze wichtig? Nein. Okay, ja, dann brauche ich sie eigentlich nicht setzen. Ja, und dann Thema gegessen. Aber das sind die Sachen, die lernst du erst, wenn deine Kinder in der Pubertät sind und dir diese Sachen aufzeigen.
Das klingt nach gemeinsam aushandeln.
Ja.
Nochmal. Also auch vielleicht nicht so festgefahren zu sein als Eltern, und das ist ja vielleicht häufiger ein Thema, ich müsste das alles schon wissen und können. Also was ich gerne zu meinem Sohn sage ist, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, ich mache das auch zum ersten Mal. Also auch dieses, ich habe manchmal gar keine Ahnung und ich mache das auch nicht alles richtig, und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, als du so gesprochen hast, das Vertrauen zu haben, egal wie beschissen das vielleicht gerade läuft, dieses Vertrauen in diese Beziehung und auch in diese gegenseitige Liebe zu haben, dass das nicht einfach weg sein kann. Ist das so?
Genau. Und das Argument greift bei mir beim Kind 3 natürlich nicht mehr. Ich mache das zum ersten Mal. Also.
Das geht nicht. Du kennst es nicht mehr.
Aber beim ersten geht das gut.
Ja. Ja. Naja, das hilft mir diese, manchmal diese Verantwortungslast so ein bisschen zu nehmen und zu sagen, ich müsste jetzt alles wissen, weil ich bin ja auch erwachsen und ich müsste das alles können, sondern auch so ein Stück weit, das ist ja auch diese Verantwortung für sein Leben, ihm auch jetzt schon ein Stück zurückzugeben und zu sagen, sag mal, hast du eine Idee, wie können wir das nächste Mal besser machen oder wie kann ich es das nächste Mal besser machen? Also ne, in diese Selbstwirksamkeit zu bringen, und das, ich finde es gar nicht so schlecht, natürlich immer dem Alter entsprechend, aber das so früh wie möglich zu machen, damit er auch spürt, ich bin, du hattest vorhin Beziehung auf Augenhöhe, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Und ja, manchmal gibt es natürlich Dinge, wo ich ganz klar sage, das weiß ich jetzt besser als du und ich weiß, dir gefällt es nicht und mir gefällt es auch nicht, dass ich das jetzt so durchziehen muss, aber manchmal brauchst du es eben. Also da bin ich auch ganz bei dir.
Aber das sind ja die wichtigen Grenzen, die kann man ja auch begründen, warum, das meine ich ja, keine Grenze um der Grenze willen, aber wenn du sagen kannst, okay, das weiß ich jetzt besser, das muss jetzt so sein, weil, und dann, wenn man das wirklich, die Kinder verstehen das auch, die können das nehmen, wenn du denen erklärst, das ist deswegen so und so, dann ist das okay. Aber wenn du denen nicht erklären kannst, warum, dann ist das nicht okay. Das ist genau das.
Ja.
Und was ich vorher noch sagen wollte, was für mich und meine Kinder besonders wichtig war, ist auch dieses Entschuldigen. Also nicht die Kinder bei mir.
Andersrum.
Ja. Das funktioniert meistens nicht, um das geht's mal nicht, sondern dieses von mir, wenn etwas nicht in Ordnung war, wirklich dazu zu stehen und im Nachhinein hinzugehen. Das tut mir jetzt echt leid, dass das so war. Ja. Das ist, und ich erkläre es auch, was es war. Ja, ich sage, es war jetzt wirklich aufgebracht. Ich war, keine Ahnung, ich war total übermüdet. Ich war gerade, keine Ahnung, ich habe gerade ein schlechtes Gespräch vorher gehabt, mit einem von meinen Ex-Partnern oder sonst irgendwas. Ja. Und es ist mir rausgerutscht oder das Wort oder was auch immer. Ja. Aber sich wirklich zu entschuldigen und sagen, es tut mir leid. Und es war noch nie ein Problem. Wir haben immer über alles reden können.
Ja.
Und das ist aber ein wichtiger Punkt, wenn ich da... Ich hätte kein gutes Gefühl gehabt, wenn ich da mal drüber gegangen wäre.
Ja.
Also ich neige ja nicht allzu sehr zu Temperamentausbrüchen, aber wenn ich dann einmal zum Beispiel wirklich mich ärgere oder dann lasse ich es raus, Gott sei Dank, habe ich früher auch nicht können, muss ich auch sagen.
Ja.
Aber wenn es dann so überballert, dann habe ich ja manchmal Angst, dass das zu viel war, ja, weil für mich ist das immer schrecklich, ja. Und dann gehe ich auch auf die und sage mir, es tut mir leid, ich wollte jetzt nicht laut werden oder keine Ahnung was, ja. Und das ist schon okay, Mama.
Ja.
Aber es ist für mich wichtig. Und auch für unsere
Total.
Beziehung.
Und ich glaube auch, dass das für Kinder wichtig ist, zu sehen, dass das sein darf. Ich meine, wir haben ja noch ganz explizit drinne, man darf nicht zu laut sein, man darf nicht wütend sein, man darf keine Schimpfwörter sagen. Ich darf mich vielleicht auch gar nicht öffentlich ärgern oder laut weinen oder keine Ahnung was. Und ich finde es total wichtig, dass Kinder das lernen dürfen, dass das sein darf. Wir müssen nicht immer alle glücklich und es ist nicht immer alles schön, sondern du darfst auch dich mal ärgern und du darfst auch mal wütend sein.
Ja.
Dass das raus, also du musst es nicht mit dir selbst ausmachen, sondern das darf raus und wir gemeinsam können das zusammentragen.
Und vor allem dadurch lernen die Kinder ja, dass sie ihre Gefühle zulassen können. Wir wollen das ja nicht weitergeben, so wie wir es gelernt haben. Ja, nicht deine Gefühle rauslassen, stell die nicht so an und sei nicht so laut. Mhm. Also nein. Ja. Und das ist, das lebe ich ganz gut vor jetzt mittlerweile. Habe ich aber als Jugendliche auch nicht so können. Aber jetzt kann ich es gut. Und wenn es dann zu viel ist, wenn aus irgendeinem Grund oder unfair war oder weil es gar nichts mit der Situation zu tun gehabt hat, weil vorher was anderes war, dann entschuldige ich mich dafür. Und das ist gut.
Ja, ich glaube das auch. Also auch sich, glaube ich, immer mal wieder in Erinnerung zu rufen, nach den Erfahrungen, die man selber in der Elternbeziehung gemacht hat, sich zu überlegen, was hätte ich denn in dem Alter eigentlich gerade von meinen Eltern gebraucht? Was hätte mir geholfen oder welchen Satz hätten sie vielleicht einfach sagen sollen? Dass man sich manchmal vielleicht einfach auch zurückversetzt und das auch so ein Stück weit nutzt.
Ja.
Ja. Und jetzt gibt's einen kleinen Cut. Nämlich, wir kommen zu der Frage, die mein Gast zuvor gestellt hat, und ich bin sehr gespannt, was du darauf sagen wirst. Es ist tatsächlich, ich hatte, glaube ich, bisher noch nicht so eine ungewöhnliche Frage, aber das liegt auch daran, dass ich sonst wenig mit Religion in Berührung gekommen bin bisher. Okay. Die Frage von der Gesprächspartnerin zuvor war, hast du schon einmal direkt mit Gott kommuniziert?
Im übertragenen Sinn, würde ich sagen.
Ja.
Ich war als Jugendliche mal in einen Italiener verliebt. Und der hat Dionisio geheißen. Und ich war dann bei Interrail mit einer Freundin unterwegs, zuerst mit der Schule. Das war, glaube ich, ein Jahr vorher. Und dann waren wir im Petersdom. Und da ist so diese Banderole, diese Goldbanderole. Mhm. Und wie ich dort bei der Kuppel war, ist der Sonnenstrahl genau auf Dio mio oder so gestanden. Ich weiß es heute gar nicht mehr genau. Mhm. Und das habe ich schon sehr, sehr faszinierend gefunden. Also da habe ich ihn ja vorher schon gekannt. Mhm. Und dann sind wir berggefahren. Also kennengelernt habe ich ihn mit 14 und dann bin ich mit 18 mit einer Freundin wieder, also waren 4 Jahre dazwischen. Und zwischen den beiden Petersdom-Sachen waren, glaube ich, 2 Jahre dazwischen. Auf jeden Fall bin ich mit ihr dann wieder Interrail gefahren und wir sind zuerst nach Rom und waren im Petersdom wieder und dann ist die Sonne genau wieder auf die gleiche Stelle. Mhm. Und danach habe ich ihn dann wieder gesehen und für mich war das so ein bisschen so eine Begegnung mit Gott oder so quasi sagen wir da schon her, im übertragenen Sinne.
Ja.
Und direkt sonst nicht, aber ich hab schon das Gefühl, also ich bin jetzt nicht streng katholisch oder so, aber ich habe auf jeden Fall immer das Gefühl, also ich habe sehr viel Urvertrauen und ich habe immer das Gefühl, es ist wer da, der auch aufpasst, dass es uns gut geht.
Ja.
Wenn das ist eher indirekt, hätte ich gesagt. aber nicht direkt. Aber damals war es so richtig, also für mich ist es so vorkommen, also dieser Sonnenstrahl zu diesem Ding hin.
Ja, voll, auf jeden Fall. Also da, glaube ich, wird es mir ähnlich gehen. Ja. Und dann bist du jetzt an der Reihe, meinem nächsten Gast eine Frage stellen zu dürfen.
Traust du dich schon, du selbst zu sein?
Mhm. Die Frage hast du dir wahrscheinlich selber schon gestellt und hast darauf eine eindeutige Antwort. Ja.
Ja.
Das hätte mich auch ansonsten jetzt sehr stark gewundert, weil es macht auch den Eindruck. Ja, vielen Dank, die nehme ich sehr gern mit. Ich fand unser Gespräch total spannend, wie viele Themen das berührt hat und gleichzeitig aber, wie es doch irgendwie so ein geschlossener Kreis am Ende war. Ich fand das total beeindruckend, deine Offenheit, also deiner eigenen Geschichte gegenüber, aber ich glaube auch die Offenheit, die du mit in die Welt und auch zum Beispiel deinen Kindern gegenüber, glaube ich, mitgibst, dieses, ich habe da irgendwie ganz viel und ich mache es anders, aber trotzdem nehme ich es mit. Also es bleibt nicht einfach hinter mir liegen, sondern ich mache daraus etwas. Das fand ich total schön. Und es war irgendwie trotz, das sind ja auch irgendwie herausfordernde Themen oder auch schwierige Themen, war es irgendwie mit so einer, ich hatte das Gefühl, mit so einer gewissen Leichtigkeit. Ja. Und dafür möchte ich mich erstmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken.
Sehr gerne. Ich danke.
Und damit komme ich nämlich jetzt auch zur letzten Frage, Alex. Aber es ist eine Frage, die hast du heute schon mal gehört. Das ist die Frage, mit der wir begonnen haben und mit der schließen wir ab. Wer bist du?
Noch immer viele.